Audio Now.
Endlich wissen wir es, wer was? Schuld ist.
Wer ist schuld? An was eigentlich?
Dass der Bitcoin noch nicht die 100.000-Dollar-Marke geknackt hat.
Du beziehst dich auf Peter Thiel.
Ja, Peter Thiel meint, schuld sind Warren Buffett, ihr wisst schon, die Investorenlegende.
Ja, und noch einige andere, ne?
Jamie Dimon und Larry Fink, also JP Morgan-Chef und BlackRock-Chef.
Ja, und dazu muss man wissen, Peter Thiel hat offenbar ja viele, viele Millionen in Bitcoin versenkt, kann man nicht sagen. Er wird schon früh genug eingestiegen sein, aber da ist es verständlich, dass man sauer ist.
Naja. Trotzdem muss man die nicht als soziopathische Opas oder so ähnlich bezeichnen. Ich würde auch mal bezweifeln, dass die schuld sind daran. Aber gut.
Ja, aber ich verstehe halt nicht, wie Warren Buffett, der schon etwas älter ist, und wenn er auf irgendwas nicht steht, muss er ja nicht gleich sagen, er hat ja auch, Warren Buffett hat ja den Bitcoin auch nicht pfleglich behandelt. Und wenn man von irgendwas keine Ahnung hat, dann soll man sich vielleicht auch zurückhalten und so eine Meinung nicht äußern. Dann soll er halt in die Sachen investieren, die er kann, da ist er ja gut für und hat auch seine Werte ordentlich gesteigert, dann soll er es einfach belassen und nicht alles schlecht reden, nur weil es modern ist oder neu und er nicht versteht, oder?
Das mag sein, trotzdem finde ich das eine komische Art und Weise.
Ja, okay, Peter Thiel muss man ja auch nicht mögen, wenn er Donald Trump nicht nur verteidigt, sondern auch ja, unterstützt.
Haben wir jetzt eigentlich den Datenschutz verletzt mit unseren
Ach, da kommen wir, du wolltest jetzt schwunghaft zu unserem Thema von heute überleiten, ja.
Jetzt bitte nicht abschalten, es ist durchaus interessant mit der DSGVO.
Das kann ich nur empfehlen. Da sind mittlerweile Millionensummen im Gespräch an Strafen, an Ordnungsstrafen, die aber nicht immer gezahlt werden müssen. Das ist hochinteressant und wir haben heute einen der Anwälte in Deutschland zu Gast, der sich da auskennt.
Also hört rein.
Viel Spaß.
Genau, und heute begrüßen wir Tim Bibitul von Latham Watkins. Ich habe es Gott sei Dank einigermaßen richtig ausgesprochen, hoffe ich. Tim, hi, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen.
Ja, hallo. Ja, ich habe so als Gag gedacht, wir zählen heute mal mit, wie oft heute der Satz fällt, es kommt drauf an, denn du bist Anwalt. Ist das nicht so einer eurer Standardsätze? Nee, ne?
Auch eigentlich kannst du dich positiv dadurch absetzen, dass du den nicht verwendest oder, wenn das nicht geht, zumindest mal sagt, worauf es denn ankommt.
Ja, darauf werden wir dann bestimmt zurückkommen. Ich stelle dich noch mal ganz kurz vor, wenn man sich so deine Vita bei LinkedIn anschaut, sieht man sofort, deine Welt sind die Daten oder konkreter der Datenschutz. Du bist sogar Mitherausgeber einer Zeitschrift, die sich um das Thema kümmert, hast das Bundesministerium für Arbeit in der vorherigen Legislatur zum Thema auch beraten und bist eben schon lange Anwalt und seit 2018 auch Partner bei Latham & Watkins.
Ja, ich habe im Vorfeld mal ein bisschen gestöbert, so die letzten Zahlen, die es gab im 2021, so Rekordsummen an Bußgeldern. Ja klar, DSGVO ist ja noch nicht lange her. Mhm. Also, dass da natürlich die Zahlen nochmal steigen, ist verständlich. Aber 1,22 Milliarden an ausgesprochenen Bußgeldern ist schon heftig, ne? Alleine, ich glaube, Amazon in Luxemburg 746 Millionen Euro. Das ist schon heftig, oder? Kannst du das bestätigen, dass das immer schön zunimmt jetzt noch?
Ja, also das war auch das, was alle Experten eigentlich erwartet haben. Das EU-Datenschutz-Bußgeldrecht ist ja dem Kartellrecht nachgebildet. Naja, und da war das, als die EU-Behörden ähnlich hohe Kompetenzen bekommen hatten, auch ähnlich, dass die erstmal relativ langsam reingegangen sind und als die dann den Bogen raus hatten, gingen auch die Beträge massiv nach oben. Wobei man fairerweise sagen muss, da wir bei einigen der Verfahren, die diese Gesamtsumme ausmachen, involviert sind, würde ich gerne darauf hinweisen, viele davon sind noch nicht rechtskräftig. Das heißt, es ist ja ein großer Unterschied, ob ein Bußgeld verhängt ist und die Behörde sagt, ich finde, das ist so, oder ob ein Gericht gesagt hat, in letzter Instanz idealerweise, ja, das ist so oder nein, das ist anders.
Die DSGVO, also dass sie so richtig scharf gestellt wurde, das war, glaube ich, 2018. Ne? Da ging es so richtig los. Dann war die Aufregung auch groß. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, es war der Untergang des Abendlandes. Das war so, die einen sagen jetzt Bremsklotz, die anderen sagen, ist eine super Sache, ist ein Aushängeschild. Auf welcher Seite stehst du? Außer, dass es dir natürlich ein durchaus einträgliches Geschäft ist wahrscheinlich.
Also ja, zur letzten Frage. Und ich glaube, ich stehe ziemlich in der Mitte. Ich mache schon sehr lange Datenschutz. Ich finde das auch ein, anders als viele Leute vermuten, sehr spannendes Gebiet, weil du unglaublich tief in Firmen und in Konzerne reingucken kannst und sehr, sehr spannende Sachen und Abläufe siehst. Ich habe den Eindruck, dass die Datenschutzbehörden mittlerweile an vielen Stellen sich ein kleines bisschen so von der wirtschaftlichen Realität entkoppeln. Ich fand ein gutes Beispiel dafür ist beispielsweise in den Corona-Wellen die Frage gewesen, was ist wichtiger, Gesundheitsschutz oder Datenschutz. Also da muss ich sagen, hätte ich für mich persönlich häufiger die Frage, glaube ich, in Richtung Gesundheitsschutz beantwortet. Und auch bei vielen einzelnen Sachen, wenn man sich zum Beispiel neuere Papiere der Datenschutzbehörden anschaut zum Thema Recht auf Auskunft oder Ähnliches, da muss man sagen, da wäre es vielleicht ganz gut, auch mal eine Weile im Konzern gearbeitet zu haben und sich zu überlegen, wie erfülle ich denn derart weitreichende Forderungen? Also ich habe kürzlich in einem Verfahren beim Bundesarbeitsgericht mir mal den Spaß gemacht, da haben wir ein Unternehmen vertreten, einen recht bekannten Automobilbauer, wo es um die Reichweite des Auskunftsanspruchs ging. Und ich habe mal beim Bundesarbeitsgericht einen Auskunftsantrag gestellt. So, was habt ihr denn von mir? Ich will es mal so sagen, der ist sehr, sehr schlank beschieden worden. Das Lustige ist aber, der Senatsvorsitzende wusste wohl tatsächlich von diesem Umstand und meinte nur so, clever, führt zu einem gewissen Perspektivenwechsel. Also ich halte Datenschutz für sehr wichtig. Ich glaube auch so, wie er vor 2018 und vielleicht auch noch 2019, 2020 gelebt wurde, war das an vielen Stellen sicherlich zu wenig. Ich denke allerdings auch, dass man gucken muss, dass es umsetzbar bleiben muss. Weil das, was wir zum Beispiel beim alten Recht vor der DSGVO hatten, wir hatten auch ganz viele Forderungen der Behörden, was man eigentlich machen sollte, aber so gut wie gar kein Enforcement, also überhaupt keine Vollstreckung oder fast keine, also ganz niedrige, wenige Bußgelder. Und das hat sich jetzt halt krass gedreht. Wir haben jetzt eine Situation, wo ich sehr reale Bußgeldrisiken habe, wo ich sehr reale Schadensersatzrisiken habe, dass also die Verbraucher mittlerweile auch mitbekommen haben, wenn jemand meine Daten unzulässig verarbeitet, kann ich daraus Schadensersatzforderungen ableiten. Die Gerichte pendeln sich gerade so bei Beträgen von bis zu 5.000 Euro ein und 5.000 Euro pro Fall, nehmen wir mal eine Datenpanne, die 3, 4, 5, 6 Millionen Leute betrifft, das sind halt gleich Beträge, die auch größere Unternehmen durchaus umschmeißen können.
Mhm. Und ja, vor dem hätte... Ja, wenn ich da kurz einflechten darf. Wir hatten ja kürzlich, wir haben uns ja kennengelernt bei einem Webinar von Link11, ging es um Cyberkriminalität. Und was ja viele wahrscheinlich nicht wissen, und das war mir auch nicht so bewusst, Cyberkriminalität und Datenschutz oder DSGVO ist quasi schon fast synonym, sagtest du, glaube ich, damals. Ne? Wer ein Cyberangriff ausgesetzt ist, der kann sich auch gleich frisch machen in Sachen Datenschutzproblematik. Also vielleicht kannst du das mal kurz erklären, dass da Unternehmen höllisch aufpassen müssen, dass sie nicht dann völlig unter die Räder kommen, oder?
Ja, das ist richtig. Und vor allen Dingen, es überrascht auch viele Entscheidungsträger in Unternehmen, die nicht ganz zu Unrecht sagen, ja, aber ich bin doch Opfer, ich bin doch nicht Täter, ich bin doch Opfer einer Cyberattacke geworden. Wieso wollen die Behörden jetzt gegen mich ein Ermittlungsverfahren einleiten? Und der Gedanke, dass jetzt die DSGVO vorgibt, dass ich ein angemessenes Maß an Datensicherheit gewährleisten muss. Und wenn ich das nicht tue, ich tatsächlich sozusagen ein Verwaltungsverfahren, wenn es schlecht läuft, ein Bußgeldverfahren, Schadensersatzprozesse dann am Bein habe, das ist halt was, was häufig noch übersehen wird. Man muss allerdings dazu sagen, es gibt mittlerweile eine ganze Industrie oder eine kleine Industrie, eine aufblühende Industrie ist vielleicht die netteste Formulierung, es ist schon wohl noch ein zartes Pflänzchen, aber ein Pflänzlein ist es auf jeden Fall, die sich auf genau solche Fälle spezialisieren. Das heißt, deren Argument, und das ist auch relativ clever gemacht, ist zu sagen, ich sammle Kläger, die beim Unternehmen Kunden sind, das gehackt worden ist und wo Daten veröffentlicht wurden zum Beispiel. Und dann ist die Argumentation, naja, du hast ja gegen die DSGVO verstoßen, denn du wurdest gehackt. Du wärst aber nicht gehackt worden, wenn du eine angemessene Datensicherheit im Sinne von Artikel 32 DSGVO gehabt hättest. Das wird natürlich noch dadurch munitioniert, dass ich als Unternehmen, wenn ich eine Datenpanne, ein Cybersecurity-Incident habe, dass ich das erstens der Behörde melden muss und zweitens, wenn nicht Risiken völlig ausgeschlossen sind und zweitens, wenn Risiken für die Daten betroffener Personen involviert sind, muss ich es gegebenenfalls auch den betroffenen Personen mitteilen. Hat auch jeder von uns schon mal bekommen, so ein Cybersecurity-Incident-Notification, wo drin steht, wir wurden Opfer einer Datenpanne, Ihre Daten könnten veröffentlicht sein, so können Sie sich schützen. Meistens auf eine Art und Weise formuliert, die nicht zu viel Puls führen soll bei den betroffenen Personen. Und das ist genau dieses Geschäftsmodell, das auf solche Vorgänge abzieht, dass manche Anbieter sagen, Mensch, prima, diese Kunden sammle ich, um die werbe ich aktiv. Denen verspreche ich beispielsweise, du musst gar nichts machen, ich klage das alles für dich ein. Und im Erfolgsfall behalte ich beispielsweise 25% und die anderen 75% gehen an dich. Das heißt, wenn ich 4.000 Euro erfolgreich als Schadensersatz eingeklagt habe, behalte ich einen davon, die anderen 3.000 kehre ich aus. Es gibt sogar noch ein schnelleres Modell, also das ist mehr oder minder schon fast Legal-Tech-Branche, oder es ist sogar Legal-Tech-Branche, die kaufen die Forderungen gleich und machen sie dann als abgetretenes Recht im eigenen Namen geltend. Genauso wie Fluggastrechte, genauso wie Zugbeförderungsrechte, also kleine Forderungen zusammenkaufen und für eine sehr ordentliche Quote, vielleicht sogar deutlich mehr, als man es gekauft hat, dann im Einzelfall aber halt in Summe geltend machen. Und das Tolle für die Kläger ist natürlich, oder für die Klägeranwälte, das ist ja alles der gleiche Vorgang. Es ist nicht wie bei einer Dieselklage, dass ich sagen muss, ich habe das Auto dann gekauft und es ist der Typ und der hat folgendes Abgasverhalten und ich habe erst dann und dann davon erfahren, dass dieses Auto sich in freier Wildbahn möglicherweise anders verhält als auf dem Prüfstand, sondern du hast einen Sachverhalt. Das Einzige, was du austauschen musst auf Klägerseite, sind die Namen der Kläger oder korrekt gegendert der Klagenden.
Wenig Aufwand, viel Ertrag.
Ja, ich erinnere mich, deswegen muss ich ja gleich nochmal einflechten, an die Mediamarkt-Geschichte. Als die im November oder Dezember gehackt wurden, Riesending, und dann zwei Tage später gab es eine Webseite, Sie sind betroffen, melden Sie sich bei uns. Also hast du da irgendwie Erfahrung, wie viele Menschen gehen darauf ein? Gibt es da wirklich jetzt eine Menge von Klienten, die darauf anspringen?
Also ich will es mal salomonisch sagen, wir verteidigen unsere Mandanten gegen mehrere tausend Forderungssteller, nur bei Latham, nur in Deutschland. Also wir lasten aus unserem Datenschutzteam heraus auch unsere Prozessanwälte sehr gründlich aus. Und auch um zu sagen, wie man das bei solchen Massenverfahren macht, also wir haben das ja nicht neu erfunden. Wir haben im Endeffekt das gespiegelt, was die Kollegen für Diesel schon an Legal-Tech-Landschaft hatten. Und das greifst du dann wieder auf. Das heißt, und das ist übrigens nicht die einzige Parallele. Wir sehen auch immer mehr von den Kanzleien, die auf diese Dieselfälle spezialisiert sind, die entdecken das Thema immer mehr, wie sage ich das nett, als zukunftsträchtiges Geschäftsfeld. Ja, so kann man es liebevoll formulieren.
Sehr schön, liebevoll. Ist das dann tatsächlich für den gehackten Kunden auch so einfach? Mal abgesehen davon, dass man Angst haben muss, dass die Daten irgendwo im Orbit rumfliegen. Wenn ich als Passwort 12345 mache, ist es genauso, also am Ende wurde das Unternehmen gehackt, ne? Also egal, wie gut mein Passwort vielleicht war, oder macht das einen Unterschied? Weil wir sagen ja auch den Leuten immer, okay, macht euch vernünftige Passwörter etc. etc.
Also in der Tat, die Fälle, die allein auf dem Verschulden des Kunden, des Nutzers beruhen, die eignen sich ja auch nicht dafür, um sich stapeln zu lassen, weil das sind Einzelfälle. Und der wirtschaftliche Witz für die Kläger, Kanzleien, Verbraucheranwälte, Legal-Tech-Anbieter, Rechtsdienstleistungsanbieter, die sich darauf spezialisieren, ist gerade der Skalenfaktor, dass du es einfach gut skalieren kannst. Dass du sagst, wir machen das jetzt 30.000, 50.000, 100.000 Mal. Und naja, man muss natürlich sagen, in einer zunehmend vernetzten Welt, das ist ja nicht nur, als sei es das Unternehmen selber, da hängen ja noch gewisse Provider dran und Subprovider, und das ist ja eine Lieferkette. Das heißt, gerade jetzt in diesen Fällen, wo es um Schadensersatz geht, machen es natürlich, also man muss jetzt fairerweise sagen, die Klägeranwälte, die machen das auch gut und die verstehen ihr Handwerk. Die wissen natürlich auch, dass sie, die gehen erstmal auch zur Datenschutzaufsichtsbehörde und zeigen das Unternehmen wegen eines DSGVO-Verstoßes oder eines möglichen Verstoßes an, damit die nach einer Weile Akteneinsicht nehmen können. Das heißt, die Behörde muss ja ermitteln, und die Tatsache, dass die Behörde ermitteln muss und dann eventuell auch Fakten findet, auf die ich im Wege einer Akteneinsicht oder nach dem Informationsfreiheitsgesetz dann zugreifen kann als Kläger, als Klägeranwalt, das ist natürlich eine sehr komfortable Situation.
Jetzt habe ich persönlich jetzt gegen Amazon und WhatsApp oder Google wenig Mitleid, wenn die solche Strafen kriegen. Also da gehe ich von aus, die verdienen so viel Geld, die können sich ja wohl einen Datenschutzbeauftragten leisten und das ordentlich machen. Jetzt denke ich so an die kleinen Unternehmer, sagen wir mal, Frauke oder so, macht sich eine Homepage und ist dann gezwungen und überlegt sich, ja, was muss ich denn da alles reinschreiben? Ist das nicht ein bisschen too much, was so einige, auch gerade Startups, sich da leisten müssen? Wir hatten letztens ein Interview auch mit einer, die sagt, ich habe einen Beschäftigten alleine, der sich nur mit Datenschutzgrundverordnung beschäftigen muss den ganzen Tag. Also ist es da nicht ein bisschen viel, was da erwartet wird?
Ja, also ich denke schon. Also kleines Beispiel. Wenn du ehrenamtlich im Vorstand eines Kindergartens arbeitest oder da unterstützt oder und guckst mal, was da an Datenschutzaufwand anfällt, dann wäre es sicherlich eine gute Idee gewesen, gewisse Untergrenzen sinnvolle zu bilden, wo du sagst, naja, also hier müssen wir jetzt nicht das volle Programm der DSGVO fahren. Ich würde dir übrigens widersprechen, das ist auch für die Großen nicht leicht, weil die Anforderungen, die mittlerweile so die Datenschutzbehörden und manchmal auch die Gerichte aufstellen, die sind nicht immer völlig realistisch umsetzbar. Und also jeder, der auch mal in einem größeren Konzern gearbeitet hat, weiß, dass das ja nicht zwingend, dass Größe nicht zwingend der Weg zur Effizienz ist. Das heißt, ich glaube, sicherlich können Konzerne andere Ressourcen auf den Datenschutz werfen. Aber wenn du ehrlich bist, musst du ja sagen, wenn du mal wirklich versuchst, alle Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung umzusetzen, und ihr euch jetzt die Frage stellt, habt ihr mir denn eigentlich vor unserem Teams-Call hier eine Datenschutzinformation zukommen lassen? Und wir wissen beide, oder wir wissen alle drei, wenn ihr mir jetzt eine Datenschutzinformation hätte zukommen lassen, hätte ich euch gefragt, ob ihr einen Sprung in der Schüssel habt. weil es halt so an der Lebensrealität vorbei ist. Oder wenn ihr mich jetzt erstmal über mein Recht zur Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde belehrt hättet und auf mein Recht, dass ich meine Daten korrigieren lassen kann, die ich bei euch gespeichert habe, hätte ich ja auch gefragt, was ihr denn schon so getrunken oder geraucht hättet. Und ein bisschen früh am Tag. Und also insofern, du musst halt sagen, das Konzept ist gut. Also es ist per se ein sinnvolles Gesetz, die DSGVO. Sie ist allerdings jetzt nicht in jeder Lebenssituation voll umsetzbar. Und ich meine, wenn du zum Beispiel Forderungen hast, wir haben Verfahren, da sagen die Kläger, gib mir jeden einzelnen Empfänger, an den du meine Daten weitergegeben hast, den möchte ich namentlich wissen. Und jetzt stellst du dir mal vor, du fragst mal deinen Arbeitgeber, an wen der wohl all deine Daten weitergegeben hat. Ist jetzt gerade in eurer Branche, wird das recht viel sein. Aber du hast halt daneben die Sozialbehörden, die Steuerbehörden, irgendwelche Knappschaften. Also der Gedanke, du müsstest abschließend aufzählen oder du könntest abschließend aufzählen, an wen du im normalen Geschäftsleben überall Daten weitergibst, der ist ein bisschen unrealistisch. Und das ist, glaube ich, so dieser Spagat. Das ist eine per se gute Regelung, aber sie hat viel zu oder sie könnte mit ein paar Ausnahmeregelungen für gesunden Menschenverstand was anfangen.
Sie hat zumindest das Gefühl, dass in vielen Arztpraxen jetzt eingerahmte Datenschutzbelehrungen aufgehängt werden. Zumindest kenne ich ein paar Ärzte, wo das dann an der Wand hängt. Auch schön, auch schöne Kunst. Naja, aber hat das nicht dann auch immer was mit Verhältnismäßigkeit zu tun? Sowas gibt es doch auch am Ende im Recht. Also nur weil es dann da steht, muss es ja ein Richter am Ende nicht unbedingt so anwenden, wenn es nicht verhältnismäßig ist, oder? Also muss es dann tatsächlich die Abgrenzung geben, dass man da so eine Untergrenze macht, okay, ihr fallt raus aus den Datenschutzgeschichten oder für euch gilt das nur abgeschwächt oder ist dann einfach, dass das so eine gelebte Verhältnismäßigkeit ist, weil die meisten sowieso dann nicht klagen und wenn, dann kann man sagen, naja.
Das ist eigentlich eine gute Formulierung mit der gelebten Verhältnismäßigkeit, weil die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz in aller Regel einen sehr vernünftigen Job machen. Natürlich wissen die, dass viele der Vorgaben für die DSGVO für den kleinen Gewerbetreibenden genauso gelten wie für den Milliardenkonzern. Allerdings gucken die in der Tat anders hin. Das heißt, das, was bei einem großen Konzern wohl eher zu einem Bußgeld führen würde, führt eher dazu, dass die Behörde beim Handwerksmeister oder der Meisterin sagen würde, du mach das mal anders. Das ist jetzt nicht so eine tolle Idee mit der Videokamera direkt auf die Straße. Aber so Ausnahmen im Sinne einer Verhältnismäßigkeit, so ich mag deine Argumentation, um es klar zu sagen, weil du tatsächlich vom Rechtssystem her die Verhältnismäßigkeit als wesentlichen Punkt im Europarecht hast, nicht nur im deutschen Recht. Insofern absolut logischer Gedanke. Du musst aber andererseits auch sagen, so richtige Ausnahme, viele Ausnahmeregelungen von den besonders sperrigen Verpflichtungen der DSGVO gibt es nicht unbedingt. Es gibt ein paar, aber es ist, glaube ich, also genau wie ihr es sagt, es ist für ein Kleinunternehmen oder für einen Verein schwer bis unmöglich, das alles ordentlich umzusetzen.
Jetzt würde ich da noch ein Stückchen weitergehen. Ich kenne mich nicht in allen Sachen super aus, da Wettbewerbsrecht. Auch wenn wir das mal sehen, wie es dann echt Ausmaße angenommen hat, klagewütige Anwälte jeden mit irgendwelchen Klagen überzogen haben, mit einstweiligen Verfügungen und dann durften die nie wieder bei Amazon einen Shop betreiben oder da gab es ja diverse Auswüchse oder die ganze Werbegeschichte für Influencer und so. Also was da gibt es ja so einen speziellen Verein, der immer alle verklagt. Dahinter stecken Zeitschriften, so Boulevardzeitschriften. Und so weiter. Das wird doch hier genauso kommen, wenn die Anwälte mal richtig loslegen in diesem Land und das als schönes Businessmodell sehen, dann können wir nur hoffen, dass wir gute Richter haben, die wissen, was eine DSGVO ist und wie das funktioniert, dass die dann gutes Recht sprechen. Aber ist das so? Wissen die Richter, was sie da tun und was Datenschutz bedeutet und können das alles so richtig einsehen?
Ja, man muss jetzt fairerweise sagen, dass die Richtenden ja doch sehr viele unterschiedliche Rechtsgebiete bewerten und beurteilen, im wahrsten Sinn des Wortes, können müssen. Und du hast jetzt mit dem Datenschutz eine sehr komplexe Spezialmaterie. Wir haben es relativ häufig, dass wir in Schadensersatzprozessen vor Gericht sind. Und die Richtenden lassen doch sehr deutlich durchblicken, dass ihnen dieses Rechtsgebiet nicht eben häufig unterkommt oder gar nah am Herzen liegt. Und das muss man jetzt fairerweise sagen, das kann ich auch verstehen. Also wenn man eine Kammer beim Landgericht hat, dann muss man tatsächlich zwingend Generalist sein und kann nicht jedes Spezialgebiet kennen. Das heißt, eine der möglichen Lösungen wäre tatsächlich die Ausbildung von Spezialkammern für Datenschutzsachen. Das wird teilweise auch gemacht. Das halte ich für sehr sinnvoll. Aber natürlich, ich werde niemals vergessen, wie uns in Karlsruhe ein Richter fröhlich sagte, naja, also ich mache ansonsten Baurecht und ihr lustiges Rechtsgebiet da mit den Daten, also das kann passieren, dass sie das erst eine Instanz weiter so richtig im Detail beschieden bekommen. Und insofern ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Vieles wird am Ende des Tages, weil es ja Europarecht ist, der Europäische Gerichtshof, der EuGH, richten. Das heißt, vieles, von dem man sonst denken würde beim deutschen Recht, das richtet der Bundesgerichtshof oder das Bundesverfassungsgericht für den Fall, dass etwas grob verfassungswidrig sein sollte. Das wird hier auf europäischer Ebene entschieden. Und wenn du als Jurist drauf guckst, in Karlsruhe, sowohl beim Bundesverfassungsgericht als auch beim BGH, hast du technisch sehr sauber arbeitende Gerichte. Die machen, böse formuliert, richtig Jura. Und beim EuGH, das ist halt ein sehr politisches Gericht. Da gibt es auch den alten Witz, du legst Gesetze, also der BGH legt Gesetze nach dem Wortlaut, nach der Struktur, nach dem Zweck, dem sogenannten Telos, aus und hat dann Auslegungskanon, den es heranzieht, und der orientiert sich aber sehr stark am Wortlaut. Also direkt gegen den Wortlaut legen die sehr selten mal Sachen aus. Gab es im Datenschutz auch schon. Aber ist selten. Und dann gibt es halt den alten Witz, und wie macht es der EuGH? Telos, Telos, Telos. Zweck, Zweck, Zweck. Und was der Zweck des Gesetzes ist, das bestimmt natürlich das Gericht. Also ist jetzt sicherlich etwas überspitzt formuliert, aber manchmal hat man den Eindruck, dass da auch sehr stark politische Prägungen dahinter stehen.
Wenn du schon so sagst, so manche Richter finden das ein spezielles Gebiet, was hat dich denn da jetzt so persönlich dran fasziniert, und wie gehst du persönlich mit deinen Sachen um? Also wenn dann bei WhatsApp neue Richtlinien kommen, Datenschutz, tralala, klickst du dann auch fröhlich auf Akzeptieren oder druckst du dir erst alles aus und studierst das?
Ich glaube, du machst es anders. Du achtest eher drauf, welche Plattformen du wie nutzt. Ich bin beispielsweise auf Twitter sehr aktiv, auf LinkedIn, aber das nutze ich für rein geschäftliche Zwecke. Das heißt, ich nutze beide Plattformen als Informationsquelle. Da sind sie richtig gut, also für Datenschutzrecht sehr, sehr gut, insbesondere Twitter. Würde ich Kinderbilder darauf posten? Nein. Also insofern, ich glaube in der Tat, du musst gucken, wo du welche deiner Daten einstellst. Ja, das Studieren von Privacy Policies muss ich jetzt im Job schon oft genug machen. Ich kann das relativ zügig. Vergnügungssteuerpflichtig finde ich es nicht. Dass ich jetzt in meiner Freizeit damit gesteigert viel Aufwand verbringen möchte, kann ich nicht bestätigen.
Also du machst es wie alle, okay, ich akzeptiere es, fertig ist.
ich achte eher drauf, was ich reinstelle.
Okay, ja, macht Sinn.
Also der alte Satz von wegen wenig Spuren im Netz hinterlassen und wenn, dann darauf achten, welche, das ist schon nicht ganz unwichtig.
Ja. Und was hatte ich jetzt an den Datenschutzthemen, also warum das Themengebiet?
Also erstens wollte ich früher mal IT studieren, bis mein Bruder mich darauf hingewiesen hat, nicht ganz zu Unrecht, dass ich kein Mathe kann, was für IT nicht hilfreich ist. Ingenieursfamilie. Zweitens ist das ein wahnsinnig spannendes Rechtsgebiet, weil du hast einerseits unglaublich viel Technik drin, die ich mag. Du hast unglaublich viel IT drin. Du hast aber auch einfach sehr viel Geld, weil es geht bei Daten schlichtweg um Geld. Also ich freue mich natürlich immer, wenn ich diesen alten, abgegriffenen Spruch höre, Daten seien das neue Öl, wo ich immer nur denke, naja, schau dir mal die Klägerkanzleien an, für die ist Daten das neue Diesel. Aber in der Tat, also Daten sind natürlich wahnsinnig wertvoll. Und insofern ist diese generelle Entwicklung zu sagen, wir legen da einen strengen Maßstab an, ich kann das nachvollziehen. Und es macht, muss man auch dazu sagen, auf Anwaltsseite, glaube ich, auch nochmal deutlich mehr Spaß als zum Beispiel im Unternehmen, weil man im Unternehmen häufig den Leuten sagen muss, ja, ist eine tolle Idee, birgt aber folgende Risiken. Und das macht ja auch sozusagen unseren Beratungsjob aus, dass man den Leuten nicht sagt, nee, kannst du nicht machen, sondern dass man ihnen sagt, wenn du das und das so machst, hat es folgende Risiken. Vielleicht möchtest du es aber auch anders machen, dann hat es weniger Risiken oder lässt sich besser verteidigen. Ja, und am Ende des Tages hat man auch in der Beratung immer wieder Situationen, wo man den Leuten sagt, naja, sie müssen jetzt auf meinen Rat nicht hören. Ich vertrete sie auch sehr gern vor Gericht, wenn es schiefgegangen ist.
Als Fachmann hast du da vielleicht hoffentlich auch eine Meinung, weil wir hören natürlich immer bei uns relativ häufig Datenschutzgrundverordnung, ach, das ist alles schlecht und ich muss so viel Zeit investieren und Arbeit. Was würdest du sagen? Es gibt ja immer wieder den Ansatz, dass im Ausland das gerne genommen wird als beispielhaft. Ich meine, Kalifornien wird immer genannt, die das so halb übernommen haben. Brasilien hat es wohl ganz übernommen, gleich ganz. Wie siehst du das? Ist die DSGVO so ein könnte das mal ein Exportschlager werden oder die halbe zumindest oder ein Dreiviertel von der DSGVO?
Also ich glaube, dass die DSGVO in der Tat international einiges angestoßen hat. Du sagst es ja, diverse US-Staaten haben ja mittlerweile einige Regelungen übernommen oder daran angelehnt. Das halte ich auch für durchaus sinnvoll. Ich glaube, der Punkt wäre, die ideale Lösung wäre eine Regelung, die tatsächlich flächendeckend verhindert, dass du die bösen Ausreißer hast, die aber jetzt bei den ganzen, die vielleicht etwas weniger administrativ, weniger mit lästigen Prozessen belastet wäre. Also vereinfacht gesagt, du könntest mit der DSGVO noch deutlich mehr machen, wenn Datenschutzbehörden und Gerichte hingehen würden und sagen, ja, genau wie ich es gerade gesagt habe, du legst das verhältnismäßig, ich hätte jetzt gesagt mit gesundem Menschenverstand, aus und überziehst den Wortlaut nicht und überziehst die Anforderungen nicht, haust dann aber, wenn jemand tatsächlich nachweislich und vielleicht auch vorsätzlich Mist gebaut hat, ordentlich drauf. Und das ist, glaube ich, das werden die Datenschutzaufsichtsbehörden so mangels Kapazität nicht flächendeckend schaffen. Und da greift dann aber natürlich wieder das Thema mit dem Schadensersatz ein, weil das hat eine unglaubliche Streuwirkung. Also insofern, ich glaube schon, dass die DSGVO eine gewisse Vorbildwirkung hat, auch für andere Rechtsordnungen. Ich glaube, dass wir vor allen Dingen aber erstmal in Europa zusehen müssten, dass wir sie mit einem gewissen Augenmaß und dann dafür aber flächendeckend umsetzen.
Brauchen wir in Deutschland da mehr Augenmaß? Weil was wir auch schon häufig gehört haben, ist, dass es in anderen europäischen Ländern, wo sie ja logischerweise auch gilt, nicht so streng ausgelegt wird oder, ja, ich weiß gar nicht, wie das dann formuliert wird, oder dass wir übers Ziel hinausschießen. Ist das so, dass zum Beispiel, wenn es um Gesundheitsdaten etc. geht, dass es dann in anderen Ländern irgendwie einfacher ist? Ist das so oder ist das einfach, dass sich dann Leute beschweren?
Den Eindruck kann man schon manchmal haben.
Ah ja.
Oder betrifft das nur das Verhältnis zwischen angedrohten Bußgeldern und den wirklichen Zahlungen? Ist das das Missverhältnis?
Nee, ich weiß nicht. Es kann ja auch Gehorsam vorher sein, dass man vorher schon strenger ist, als es sein
also,
müsste.
Du siehst in der Tat, das ist ein guter Punkt, den der da anspricht, du siehst in der Tat mittlerweile eine gewisse Harmonisierung. Am Anfang haben die Datenschutzbehörden mehr oder minder nach eigenem Gusto weitergekocht. Und mittlerweile sieht man, dass die Datenschutzbehörden sich mehr auf EU-Ebene abstimmen und auch Richtlinien und Guidelines veröffentlichen und die auch zur Konsultation stellen und dann sozusagen das Maß an einheitlicher Vorgehensweise auf EU-Ebene, jedenfalls von den Behörden, nimmt stark zu. Das ist dann natürlich immer noch auch eine Frage der, was die Gerichte draus machen. Am Ende des Tages wird halt viele zentrale Entscheidungen der EuGH fällen. Auch das wird, ob zum Guten oder zum Schlechten, zu einem gewissen Maß an Harmonisierung führen. Das heißt, ich denke schon, dass wir in absehbarer Zeit das haben, was die Amerikaner so liebevoll als Level Playing Surface bezeichnen, dass wir also wirklich ein einheitliches Spielfeld haben werden. Aber das hängt auch immer, das ist der andere Teil der Wahrheit, von den Aufsichtsbehörden ab und wie weit die nationalen Aufsichtsbehörden im jeweiligen Land sagen, ich gehe dem jetzt nach oder nicht. Also Und man sieht auch in Deutschland Unterschiede beim inquisitorischen Eifer, mit dem gleiche Dinge unterschiedlich verfolgt werden.
Ja, aber Schlussfrage. Vielleicht so, ich könnte mir vorstellen, wir haben immer eine Schulnotenfrage am Ende für jeden Gast. Bei dir könnte ich mir vorstellen, inwieweit die deutschen Unternehmen auf deine Branche vorbereitet sind in Sachen DSGVO. Also von den Klagewellen bis hin zu den Strafen, die es gibt. Ne? Also, sind deutsche Unternehmen darauf vorbereitet? Oder was hast du?
Ja, also sehr gut bis ungenügend. Du musst das jetzt in eine Schulnote gießen.
Also hier würde ich bei deutschen Unternehmen sagen, dass die großen, vielleicht eher so im Bereich 3 plus liegen, um bei den Schulnoten zu bleiben. Und dass viele kleine stark dahinter zurückbleiben.
Also hast du zumindest noch viel zu tun. 3 plus das Beste.
Ja, ich will es mal so sagen, wenn wir nicht so viel Bußgeldverteidigung und Schadensersatzverteidigung machen würden, hätte man auch im präventiven Bereich sehr viel zu tun. Aber ehrliche Antwort, dazu kommen wir nur noch bedingt.
Ja. Ja, ist doch schön, dass zumindest eine Branche nicht in der Krise ist.
Ja, Anwälte haben immer zu tun. Anwälte.
Ist wohl richtig.
Ja, vielen Dank.
Danke. Tim.
Ja, ich danke euch.
Audio Now.